Servus, Christi und hallo. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Und es geht weiter mit unserem Gast Lorenz Alfert vom Weingut Alfert am Mühlbach. Wir haben in der ersten Folge schon, muss ich wirklich sagen, extrem viel gelernt. Und ich habe da auch immer so eine richtige Passion für Wein rausgehört. Ich muss sagen, mich als Weinkonsument, als Liebhaber, stimmt das immer sehr, sehr freudig, wenn ich merke, dass das Produkt, was ich dann hinterher zu Hause liebe und natürlich sehr viel trinke, dass das so hergestellt wurde. Aber jetzt begrüße ich zuerst wieder dich, René, weil jetzt geht's endlich vor allem in deine Lieblingsthemen, in die tollen Weine. Wir haben schon gehört, Ried, Mandelhöhe, wir werden Rotgipfler heute lernen, zelebrieren, aber auch den, und du wirst mich korrigieren, Zierfandler. Da war schon wieder
Zierfandler.
Die internationale Verwechslung. Ich habe schon gehört von lustigen Stories, wenn immer internationale Gäste, auch gerade englischsprachiger Raum, kommen und das nicht verstehen, dass das nicht die gleiche Rebsorte ist. Also René, was würde ich ohne dich tun? Vielen Dank, dass du da bist. Grüß dich.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Wir haben keinen Zierfandler in der Südsteiermark, also nicht, dass ich wüsste. Das ist deshalb so, weil das Wort autochthone Rebsorte eben, es kommt von einem bestimmten Platz und da ist die Thermenregion halt wieder prädestiniert für die Rebsorte. Du musst mich ein bisschen korrigieren, Lorenz, es ist auch ein roter Veltliner mal Traminer.
Mal was also Traminer-ähnlichen, ganz genau.
Es ist Traminer-ähnlich, gell? Ist es dann Sauvignon als Partner? Oder?
Das ist nicht hundertprozentig genau geklärt, wird wahrscheinlich eine DNA-Analyse Aufschluss darüber geben, aber so tief war das Interesse in den Instituten bisher nicht. Der Zierfandler hat aber, für das, dass sie so nahe beieinander sind, ganz andere Eigenschaften und ganz andere Charakteristika in der Reife, aber auch gleichzeitig in dem, wie die Traube ausschaut. Der Zierfandler färbt sich nämlich kurz vor der Reife hin ins Pinke oder ins Rötliche, je nach Klon. Und der Rotgipfler bleibt halt goldgelb, obwohl sie so nah beieinander sind.
Und von der Reife her, ist der Zierfandler dann früher oder später als der?
Nein, um einiges später. Also da reden wir von 14 Tagen ungefähr, 10 bis 14 Tage. Und das war auch, glaube ich, mitunter der Grund, warum oft früher diese Gumpelskirchner Ehe oder Gumpelskirchner Tradition, Gumpelskirchen damals die wichtigste oder noch immer die wichtigste Ortschaft für Rotgipfler und Zierfandler, gemeinsam ausgebaut wurden. Ja. Man muss ein bisschen zurückdenken, unsere Großväter waren schon alle nicht blöd. Ja. Die wussten schon alle ganz genau, wie der Hase rennt. Die hatten wenig Hilfsmittel, außer ihren Kopf, ihre beiden Hände zum Arbeiten und meistens einen sehr guten Geschmackssinn und vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil sie halt nicht von Social Media, Bürokratie, Vermarktung und so weiter gepeinigt wurden. Und die sind halt dann hergegangen, wie beim gemischten Satz. Sie haben halt den ein bisschen reiferen Rotgipfler geerntet, der ein bisschen mehr Zucker hatte und gleichzeitig und weniger Säure, mit dem Zierfandler gemeinsam, der nach wie vor dazu neigt, dass er ein bisschen mehr Säure einlagert, dass er ein bisschen später reif wird.
Also was ich glaube am Schirm noch habe, Johannes von Freinisch hat da immer so eine Gumpelskirchen-Tradition gehabt. Aber
gibt es noch immer.
Die gibt es immer, gell? Aber haben die nicht Spätrot-Rotgipfler gehabt?
Ja, Spätrot, wie ich es ja vorher gesagt habe, der Zierfandler wird Spätrot, ist das Pseudonym, also so wie wenn man Chardonnay in Österreich sagt und Moreleone Bayer in der Südsteiermark unten sagt. Wir persönlich verwenden den Namen Zierfandler, um die Leute nicht noch mehr zu verwirren. Jetzt möchte ich nur kurz ein bisschen aufräumen mit dieser Zinnfandel-Zierfandler-Geschichte.
Ja, bitte. Also,
Rotgipfler und Zierfandler sind beide Weißweine. Der Rotgipfler hat seinen Namen, eine alte österreichische natürlich entstandene Rebsorte, durch die Triebspitzen, die Gipfeln, die haben, färben sich zur Reife hin ins Rötliche. Die Trauben sind aber ganz goldgelb. Der Zierfandler ist eine Traube, die sich spät vor der Lese ins Rötliche verfärbt und oft wird er gerade international mit dem Zinnfandel verwechselt und die Geschichte, wie es zu dieser Verwechslung kam, ist eigentlich genauso banal, wie sie lustig ist, nämlich ein Rebsolist aus Kalifornien hat sich von einem deutschen Rebsolisten, die haben alle zusammengearbeitet, Reben bestellt, um halt dort mit dem Weinbau anzufangen oder halt neue Sorten zu machen Und es wurde die Primitivo, also Zinnfandel ist ja Primitivo, meiner Meinung nach fast identisch. Es wurden einfach die Beschriftungen von den Reben verwechselt. Das heißt, der glaubte, er hat Zierfandler ausgepflanzt, in Wirklichkeit hat er aber Primitivo ausgepflanzt, also die italienisch-kroatische Rebsorte. Und wie er dann draufgekommen ist, das Zierfandler konnten sie auch nicht gut aussprechen, haben sie es halt dann Zinnfandel umgenannt. Und nach ein paar Jahren sind sie halt dann draufgekommen, aha, das ist gar kein Zierfandler. Aber da war es eigentlich schon so, war der Name schon so gegeben, dass sie halt dann einfach gesagt haben, Zierfandler hat sich eh nicht durchgesetzt. Also diese Weißweinsorte, die Pink wird, die hat sich dort eh nicht durchgesetzt. Aber der Primitivo, der Zinnfandler hat sich gut durchgesetzt. Und so ist diese Namensgleichheit eigentlich entstanden. Ich finde das aber immer so eine nette Story, dass hinter der Verwechslung eigentlich die erste Verwechslung der Rebschulisten gesteckt ist. Und erzähle ich immer gerne als Anekdote. Ja, das ist wirklich 100% so stimmt. Das müssen wir halt glauben.
Wir glauben dran. Das Gleiche, wie wir immer dran glauben an der Geschichte von Morillon, die ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt habe, wo man auch noch nicht richtig weiß, ob die Geschichte stimmt. Die Geschichte ist richtig gut und sie stimmt.
Ja, aber ganz ehrlich, gerade beim Zierfandler und beim Zinnfandel ist es einfach essentiell wichtig, dass man den Unterschied zu Rot und Weiß, also das ist einfach schon wichtig, dass man das dann irgendwann behält, und da helfen solche Geschichten, um sich einfach auch als Konsument, auch als internationaler Weintrinker dann vielleicht aus dem englischsprachigen Raum, um dann doch da den Haken im Kopf zu setzen, damit das nicht passiert. Ich habe aber gehört, es passiert immer noch. Es wird immer noch, dass die Menschen halt auch bei Weinverkostungen, auch bei wirklich hochkarätigen Veranstaltungen hören, Zierfandler, und denkt man, it's a Zinfandel. Of course, I know. Und dann nein, Zierfandler. Es ist halt nicht so einfach.
Ja, aber das Gute ist, dass ich redegewandt bin und somit, wenn man das dann immer ausschließt.
Ja.
Dann jetzt lass kommen, uns, genau, zu die Weine.
Jetzt kommen wir zur Mandelhöhe und zu den ganzen Rieden, Zistel und Rufenbrunn. Und jetzt müssen wir wissen, warum der Amminger, der Schneeberger und der Rax so wichtig sind. Fangen wir gleich für mich mit der Herkunft an, die mich am meisten berührt. Das ist die Mandelhöhe. Und warum berührt mich die Mandelhöhe? Weil du mit dem Wein mich wirklich gefangen hast. Weil der Wein genau so schmeckt, wie ich es mir eigentlich vorstelle, wie Rotgipfler sein kann. Der hat eine Eleganz, der hat eine Supersäurestruktur, das muss man erklären, warum der diese Supersäurestruktur hat. Der hat eine tolle Fruchtaromatik, und jeden Gast, was ich bis jetzt den Wein eingeschenkt habe, die trauen wirklich durch, weil sie sagen, Rotgipfler kann auch schlanker sein, kann eben trotzdem gehaltvoll sein vom Geschmacksbild, aber nicht vom Alkohol, und kann auch elegant sein. Meine, bei mir muss man sagen, ich habe die Limited Edition gekriegt. Das muss da kurz erklären, warum ich die, meine, ist klar, ich kriege immer die Limited Edition, aber warum gibt es die Limited Edition und warum gibt es die normale Mandelhöhe? Und jetzt bist du dran.
Also, nur mal ganz kurz und banal zum Rotgipfler. Rotgipfler für mich eine Sorte, du hast das schon richtig gesagt, die sehr schnell zur Zuckereinlagerung neigt. Das heißt, da haben wir relativ früh einen sehr hohen Zuckergrad. Die Säure verschwindet dann auch recht schnell. Das heißt, man muss einmal sehr schnell und sehr, sehr benibelt sein bei der Lese. Das kann man auf zwei Sachen machen, dass das nicht so schnell geht. Man muss einmal den Ertrag ein wenig in die Höhe schrauben. Das heißt, nicht so wie beim Rotwein, ich schneide viel runter, damit ich viel Geschmack habe. Das führt aber auch dann dazu, dass ich sehr viel Geschmack habe und auch sehr viel Zucker. Also man muss den Ertrag immer im oberen Bereich halten, hat aber gleichzeitig immer ein bisschen die Sorge, dass der Rotgipfler dann vom Holz fällt. Das heißt, vom Holz fallen bedeutet, wenn man zu viel erntet, dann geht der Stock in so eine regenerative Phase, und dann haben wir sehr kurze Triebe, und da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist halt gerade immer so ein Grenzgang, nicht zu wenig, nicht zu viel, dass man das genau erwischt und gleichzeitig mit den Begrünungen gut arbeitet. Rotgipfel hat immer für mich so eine tropische Frucht, und je nachdem, auf was für einen Boden das er wächst, hat er, wenn er auf der Riedmandelhöhe ist, wo wir sehr viel kargen Boden haben mit einem sehr hohen Kalkanteil, dann ist er sehr mineralisch, fast ein bisschen salzig, könnte man sagen. Wenn er aber auf schweren Boden wächst, wie in der Ried-Pressweingarten, das ist unsere zweite Rotgipfler-Einzellage, schwerer Boden, verleiht ihm immer eine charakteristische Würze. Das heißt, dieses Würzige, dieses Elegante kommt von der Würze. Wir schaffen es einfach durch das, dass wir den richtigen Lesezeitpunkt erwischen, dass wir halt keine 15 Alkohol und noch dazu 8, 9, 10 Gramm Restzucker haben, weil ich persönlich sage, das verfälscht diesen feinen Geschmack.
Mhm. Wie baust du dann den Rotgipfler auf der Mandelhöhe aus? Das wird in große Holzfässer wahrscheinlich ausgebaut.
Wir lesen die Riedmandelhöhe in zwei Teilen, Unterschied ungefähr immer so 4-5 Tage. Wir lesen alle unsere Trauben per Hand. Die Trauben werden entrappt, werden ein bisschen angequetscht und kommen dann in die Presse. Dann findet die sogenannte Maischestandzeit an. Und eigentlich wäre es so, dass wir die Mandelhöhe auf 3 Durchgänge lesen müssten von der Menge. Wir haben uns da aber ein bisschen einen Schmäh oder einen Trick überlegt, wie wir das am besten machen können. Nämlich wir gehen her, füllen die Presse auf und bevor die letzten 2-3 Leseboxen reinkommen, da haben wir dann schon einige Stunden Maischestandzeit, gehen wir einmal her, machen die Presse auf und lassen einmal diesen ersten Free-Flow-Mast, den lassen wir mal rausfließen. Das kommt bei uns dann direkt in 1 bis 2 kleine Holzfässer, dieser erste frei ablaufende Most und gleichzeitig dann ins große Holzfass und ins Betonei. Das heißt, wir haben einmal den ersten Seimost weggetan, dann kommt der Rest drauf, dann lassen wir es noch ungefähr eine Stunde oder zwei noch einmal doch ein bisschen mazerieren und dann starten wir die Presse. Jetzt gehen wir dann her und machen diese zwei Barrikfässer, diese alten Barrikfässer, die wir aufgefüllt haben, da kommt dann einmal gleich ein Gerspund drauf und diesen reinen grünen Most lassen wir ohne Sedimentation einfach vergären. Das wird die Limited Edition. Da schaffen wir es, dass wir ungefähr 1 bis 3 Fässer pro Jahr haben, je nachdem, wie die Menge ist. Und da entsteht halt dieses extrem salzige, dieses extrem karge und dieses wirklich extrem reduzierte. Das wäre jetzt aber nicht jedermanns Sache. Das ist wirklich nur eine Spezialität, die es in der gehobenen Gastronomie gibt und die einfach gut passt. Und das machen wir seit 2020 und ein guter Bekannter, fast Freund, der René Antrag war dann irgendwann in der Corona-Zeit bei mir und wir haben halt die Fässer verkostet. Ich ließ ihn das so kosten und habe so gesagt, ja, was soll ich damit machen? Und er hat gesagt, naja, das passt separat aus, weil das ist wirklich geil. Und so ist dann aus dem heraus die Limited Edition entstanden.
Die will ich bei dir verkosten, René. Also das will ich.
Das kriegst du.
Also Salzigkeit und alles. Und wie paart sich das mit der vorher beschriebenen Exotik? So ganz, ganz leichte Exotik?
Also die Exotik ist für mich nur mehr sehr zart zu erkennen. Das macht aber gerade das Finessenreiche dran. Also die klassische Mandelhöhe, also der Hauptanteil, der ist im großen Holzfass und im Betonei. Das bleibt circa für ein Jahr drinnen. Und da merkt man richtig immer diesen Unterschied. Also das merkt man schon im Moos, das merkt man dann im Sturm, das merkt man im Jungwein. Wenn man jetzt Riedmandelhöhe und Riedpressweingarten, die stehen auch die zwei Fässer immer nebeneinander, verkostet, kannst man blind um 3 in der Nacht 2 Gläser in die Hand drücken und ich kann dir sofort sagen, welche Rebsorte und vor allem welche Charge das ist. Und das ist halt das Spannende dran, weil wir können uns durch das Terroir identifizieren und ich höre oft immer viel, dass alle Winzer und inklusive mir, wir reden halt immer von Terroir. Ich mache das aber immer gerne bei einem Weintrinker, ein Experte oder wenn ich jetzt halt mit René was verkoste, das ist eh klar. Das ist unser aller Job. Aber wenn du jetzt halt einem Konsumenten sagst, der sagt, ja, ich kann sagen, ob mir der Wein schmeckt und ob der süß oder trocken schmeckt und dann stellst du ihm 2 Gläser Rotgipfler nebeneinander, erklärst das ihm, das eine vom schweren Boden ist und das andere vom kargen Boden ist und er sagt, ja, da erkenne ich eindeutig einen Unterschied, dann habe ich meinen Job richtig gemacht, nämlich das Terroir optimal rauszuarbeiten. Selbe Rebsorte, selber Jahrgang, selbe Gradation, beinahe dasselbe Ausbau, aber halt einfach 2 komplett unterschiedliche Weine und das, finde ich, macht das Winzer extremen Spaß.
Schön. Ach, René, wie geht's weiter?
Ja, das heißt, ganz kurz nur zur Mandelhöhe und zum Pressweingarten. Mandelhöhe ist dann Kalkboden und Pressweingarten ist ein bisschen mehr Ton und Lehm.
Ach, genau, mit hohem Kalkgehalt, aber der ist halt anders verwittert damals und so ist halt dieser hohe Ton- und Lehmgehalt entstanden.
Du, und Zierfandler, weil wir schon gesprochen haben, wie groß ist der Anteil vom Zierfandler bei dir am Weingut?
Ja, mittlerweile, Zierfandler gibt es nur 60 Hektar in der Region. Wir als Betrieb haben aber mittlerweile über 2,5 Hektar Zierfandler. Also die Tendenz ist stark steigend und ich sehe auch bei sehr vielen Betrieben, aber auch wenn du mit den Rebschulisten telefonierst, dass die relativ viel Zierfandler produzieren. Also ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren einen sehr großen Anstieg haben. Wir machen ganz wichtig Zierwandler Gumpolzkirchen, ist sicher unser wichtigster Ortswein. Schön Stahltank, ein bisschen kleines Holz, also ein bisschen altes Holzfass dabei. Schön. Zierwandler hat für mich immer im Ortswein diese Zitrus-Grapefruit-Aromatik, immer einen Spannungsbogen mit der Säure, das heißt, die ist immer ein bisschen präsenter als beim Rotgipfler. Und beim Ortswein schon ganz leicht zu erkennen, diese Mineralik, ein bisschen diese Kräutrigkeit und ganz leicht dieses Rauchige. Jetzt haben wir dann einen Riedenwein auch noch, das ist sicher einer unserer wichtigsten Weine nach der Ried-Mandelhöhe, das ist der Zierwandler Ried-Otzler. Der liegt 500 Meter neben der Mandelhöhe oder 300 Meter neben der Mandelhöhe. Mhm. Da haben wir einen gut versorgten Boden mit einem sehr hohen Kalkgehalt. Der ist im großen Holzfass und in Tonamphoren ausgebaut. Und da wandelt sich das wieder. Das heißt, diese Frucht, dieses Citrus Grapefruit, das geht wieder in den Hintergrund, ist nur ganz zart zu erahnen. Und im Vordergrund steht halt diese enorme Kräuterwürze. Das heißt, diese Kräuterwürze und ein bisschen diese Reduktion, ein bisschen dieses Schießpulver, ein bisschen diese Rauchigkeit, aber eher in die Weihrauchrichtung gehend. Und wieder dieser schöne, extreme Spannungsbogen. Hat auf jeden Fall was mit dem Kalk zu tun. Und das Wort Reduktion ist ein Wort, das ich nur sehr bedacht immer in den Mund nehme. Und man muss aber ehrlichkeitshalber sagen, und darum sage ich es auch, wenn wir den Zierwandler, den Most in unsere gebrauchten 500 und 600 Liter Fässer geben, dann fängt diese Reduktion, dann fängt diese Reaktion an, einfach weil die DNA von der Traube und die DNA von den Holzfässern so gut zusammenpassen, von den Eichenfässern, dass du sofort diesen Feuerstein und diese Weihraucharomatik schon beim Traubensaft, der noch nicht einmal gärt, in der Nase hast. Und ich bin schon ein Fan von reduktiven Weinen, aber nur, wenn sie natürlich entstehen und nicht gemacht sind. Und das muss man mal ehrlichkeitshalber dazu sagen.
Ich rede viel über das Wort oder über das Thema Reduktion, aber ich glaube, ich noch nie so oft über das Wort Reduktion gerade wie die letzten Wochen, weil es ist immer das gleiche Thema Steiermark und Burgund. Mit dem Thema Reduktion, vor allem dann mit dem Thema Morelon und Chardonnay. Und irgendwie sind auch die Winzer jetzt wieder auf dem Weg weg von dem Thema Reduktion. Also Reduktion heißt dann wirklich sehr, nicht verschlossene Weine, aber das ist eben vom Geschmack, wenn man es sich vorstellt, wenn man in ein frisches Popcorn reinriecht, das ist vielleicht so eine Reduktionsaromatik. Und sehr viele Weine riechen und schmecken dann halt sehr ähnlich. Die haben dieses Mais, das Popcorn, das Verschlossene, den Mannerschnitten, was das Meursault dann oft da mitbringt. Und es wird halt oft uniform. Und so wie du das beschrieben hast, das ist keine Uniformität. Das ist dann wirklich einfach von der Herstellungsart, aber nicht gewollt, sondern das passiert dann einfach. Und das macht für mich dann auch Sinn, weil du negierst dann einfach die Frucht nicht weg. Weil bei sehr vielen reduktiven Weinen ist dann halt auch keine Frucht mehr da. Und dann wird es halt sehr ähnlich halt. Und deswegen gefallen mir auch deine Weine so gut. Und jetzt muss man aber trotzdem erklären, das Thema Säurestruktur. Du hast ja wirklich immer eine frische, elegante Säure dabei, was ja in der Thermenregion nicht oft, also nicht bei einigen der Fall ist, aber nicht immer der Fall ist. Was tust du da, damit du eben diese Säure behältst? Oder, noch anders gefragt, ist das Gerbstoff oder ist es Säure? Viel Frage,
Sowohl als auch. Das ist ein richtiges, schwieriges Thema. Ich habe das vorhin schon Rotgipfel erklärt. Da musst du halt wirklich diesen Ertrag optimal abschätzen. Das Schöne ist, nach ein, zwei Jahren oder nach fünf Jahren oder nach vielen Jahren ist der Weingarten dann mit der Begrünung, mit dem Laubschnitt und mit all diesen Tätigkeiten in einem wunderschönen Gleichgewicht. Was uns einerseits die Möglichkeit gibt, dass wir jedes Jahr ungefähr dieselben Erträge haben, was natürlich die Planbarkeit von den Gebinden und dem allen sehr, sehr vereinfacht. Der Wein ist in einem guten Gleichgewicht und ich habe da immer so zwei, drei Kollegen. Der eine ist immer sehr früh mit der Lese dran. Dann redest du mit dem anderen Kollegen, ich sage jetzt keinen Namen. Yeah, der sagt dann, geh viel zu früh in 14 Tagen. Und wenn man da genau den Mittelwert nimmt, dann hat man den optimalen Lesezeitpunkt. Und das stimmt in 10 Jahren jedes Jahr. Yeah. Und den optimalen Lesezeitpunkt, da muss man halt einfach dann binnen 3 Wochen sehr, sehr schlagkräftig sein. Wir reden oft von Pinot Noir. Pinot Noir ist so eine Minutensorte. Wenn man in der Früh sagt, Pinot Noir gehört jetzt gelesen, dann gehört er nicht am Abend als letzte Sorte gelesen, sondern muss man sich die Arbeit antun und den Rebler dann ein zweites Mal waschen. Weil wenn das jetzt gelesen gehört, dann gehört das gelesen. Im Rotgipfler muss man da sehr, sehr vorsichtig und sehr mit Bedacht sein. Was ich irgendwo schon gesagt habe, mit der Maischestandzeit bringen wir sehr viel Gerbstoff und sehr viel Lebendigkeit rein. Und dasselbe macht man beim Zierwandler. Zierwandler ist eine schwierige Sorte, wenn es ums Entrappen geht. Also viele Kollegen, darum ist es auch eine Sorte, die so wie Riesling oft per Hand gelesen und gleichzeitig ganz Trauben gepresst wird. Mir persönlich ist aber beim Zierverwandler die Maischestandzeit als Stilpartner sehr, sehr wichtig. Jetzt bin ich halt einfach, wir haben sich eine neue Traubenannahme vor 5-6 Jahren gekauft und ich bin einfach dem Produzenten so lange auf die Nerven gegangen, bis der Rebler so umgebaut war, dass das Ergebnis gestimmt hat. Also das waren schon einige Telefonate, zig Telefonate, aber jetzt sind wir soweit und ich glaube, dass sicher diese Maischestandzeit, auch diese Veränderung vom pH-Wert und auch diese Auslagerung der Schalen, die jetzt analytisch nicht als Säure wahrnehmbar sind, aber geschmacklich sehr wohl, dass die bei unseren Weinen einen sehr hohen Anteil haben und auch immer, dass ein bisschen was sein muss, im Fass dabei ist, der halt dann als spontaner Gärpartner einen super Booster gibt, das passt recht gut. Und was bei uns im Keller ganz verböhnt ist oder wo wir ganz, ganz aufpassen im Weißweinkeller, dass wir uns keine biologischen Säurebakterien ins Haus bringen. Also Rot und Weiß wird bei mir bis zum Zeitpunkt der Jungweinschwefelung immer ganz strikt getrennt, das heißt bis ins Frühjahr. Und dadurch können wir halt natürlich dieses Letzte an Säure erhalten. Und ich sage lieber, haben wir dann 1 von 10 Jahren sind ja immer so diese säurereicheren Jahrgänge, die 4er-Jahrgänge sind ja immer da prädestiniert dafür, ob das heuer so sein wird, glaube ich fast nicht. Na. Und da habe ich es lieber, dass wir ein Jahr haben, wo wir halt ein bisschen eine straffere Säurestruktur haben. Die Weine brauchen einfach ein bisschen länger in der Entwicklung, aber jetzt im Alter machen sie noch umso mehr Spaß als die säurearmen Jahrgänge. Aber wir sind halt so weit, dass wir uns keine BSA, also keine biologischen Säurebakterien ins Haus bringen, die halt die scharfe Apfelsäure zur milden Milchsäure umwandeln. Für jeden, der das jetzt nicht zu 100% weiß, um was es da geht. Und wenn das einmal im Haus ist, im Weißweinraum, dann hast du das halt immer im Haus. Und ich bin kein Fan davon, dass ich die Weine sehr schnell fertig mache. Das heißt, in das Gebinde, in das Fass oder in den Tank, wo der frische Most reinkommt, bleibt es eigentlich bis 2 Wochen vor der Finalisierung oder vor der Füllung. Und auch die Schwefelgaben sind sehr, sehr dezent und auch sehr, sehr spät. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man halt da seine Hausaufgaben gemacht hat und dass man da sauber und sehr, sehr sicher arbeitet.
Ja. Das funktioniert ganz, aber. Ganz grob erklärt mit dem BSA. Ja. Natürlich, wenn ein BSA passiert, also der biologische Säureabbau, dann wird natürlich ein Zacken Säure weniger. Und, aber der Wein, das ist der, wenn man will, der Vorteil oder Nachteil, kommt man darauf an, wo man herkommt. Aber der Wein wird auch ein bisschen stabiler dadurch. Grob erklärt. Und wenn du ein säurearmes Gebiet bist, dann willst du natürlich keine BSA, weil wenn du schon weniger Säure hast und du nimmst noch einmal Säure weg, dann ist es für mich immer auch kontraproduktiv, wobei es in Österreich Gebiete gibt, die säurearm sind, aber trotzdem BSA machen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich finde es irrsinnig gescheit, was du machst, und man merkt auch im Wein dann, dass es dann funktioniert. Also die Weine haben eben diese Frische, diese Eleganz. Aber jetzt müssen wir trotzdem, wir müssen nicht, aber ich will unbedingt. Ja, wir müssen über deine Rotweine reden, weil jetzt haben wir sehr viel über Rotgipfel und Zierfandler geredet. Chardonnay, bin ich ehrlich, habe ich jetzt ein bisschen bewusst auslassen, weil mir sind einfach die 2 Rebsorten so wichtig, weil die gehören einfach in die Köpfe rein.
Pinot Noir haben wir auch schon angerissen.
Ja, haben wir angerissen, aber wir haben noch nicht zwanghaft drüber geredet. Und was mir wichtig ist, und da musst du mir jetzt helfen, wie viel St. Laurent hast du?
Gar keinen.
Bravo.
Aber ich habe
so einen. Mir war nicht aufgefallen, das
hast du deswegen. Traum oder ein Projekt. Und da muss ich noch einen guten Kollegen, mit dem wir ein bisschen zusammenarbeiten. Da habe ich einen Plan fürs nächste Jahr, weil ich da einen coolen Weingarten gesehen hätte. Und ich will noch nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber es gibt eine Idee. Also St. Laurent und Pinot Noir sind die wichtigsten Rebsorten, die richtigsten Rotweinrebsorten. Es gibt aber auch sehr viel Zweigelt bei uns in der Region. Wir haben auch einen. Den lasse ich jetzt persönlich aber weg, weil ich einfach Pinot Noir viel spannender finde. Und als junger Winzer denkst du natürlich, ja, gehst mit deinen Winzerkollegen, haben wir schon vorher gesagt, das erste Mal viel fort. Wir haben sehr viel getrunken, wir haben sehr viel getrunken, wir haben sehr viel gute Sachen getrunken. Und damals war die Burgund auch noch ein bisschen leistbarer als heute. Also da ist wirklich viel geiler Shit getrunken worden, wenn ich das so sagen darf. Und natürlich träumt dann jeder, ja, jetzt machen wir Weltklasse Chardonnay.
Das kann ich auch.
Das kann ich auch natürlich. Was wir da Zeit und Interesse in das Thema Chardonnay gesteckt haben. Und im Stillen haben eigentlich über 30 Jahre alte Pinot Noir eben bei uns geschlummert. Und das war lustig. Irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht. Rotgipfel-Zierverhandler sind im Fokus gestanden. Chardonnay war immer noch wichtig. Und irgendwann einmal hat aber diese Tugend, diese Liebe zum Pinot Noir schlagweise begonnen. Und das war einer von den ersten und einzigen Sachen bei der Lese. Mein Papa hat mir das relativ früh übergeben und da habe ich eigentlich machen können, was ich wollen habe. Und eine Sache, da habe ich ihn immer belügen müssen. Da habe ich nämlich immer gesagt, ja, der Pinot Noir hat eh schon 21,5 Grad Klosterneuburg. Wir können ihn jetzt eh schon ernten. In Wirklichkeit hat er aber 19 Grad gehabt. Im Frühsommer steht er dann im Keller bei mir und sagt, na, kostet das? Sagt er so, boah, das ist gut. Ist das von uns? Sagt er, na, sicher ist das von uns. Sagt er so, wann machen wir solche Pinots? Sag ich so, nachdem ich die bei der Lese angelogen habe und einfach das ein bisschen früher geerntet habe. Es war eine lustige Geschichte und eine lustige Anekdote. Und Pinot Noir muss man halt sehr früh ernten. Und wir haben jetzt dann vor einigen Jahren schon in Pfaffstätten so eine Cool Climate Lage dazu gemacht. Und das wird jetzt als für die Reserve verschnitten. Wenn die Mengen stimmen, werden wir auch einen Gumpelskirchener Ortswein machen, großen Holzfass. Dauert aber noch ein paar Jahre das Projekt. Und man muss halt ehrlich sagen, Pinot Noir wächst überall auf der Welt, aber er schmeckt nicht überall gut und er schmeckt halt sehr oft sehr üppig, dieses Marmeladige kommt halt leider auch oft durch. Und das Schöne an den Pinot Noirs aus der Thermenregion, und da rede ich einmal in erster Linie natürlich von unseren Weinen, ist halt einerseits diese frische Frucht, dieses Erdbeere, diese Walderdbeere, ganz leicht, diese Sauerkirsche und diese Weichsel, aber dominiert, und das kommt vom Kalkboden und von unserem tollen Terroir, ist halt diese erdige Note. Wenn du jetzt einen Waldspaziergang machst, diese Aromaten aus Fichtennadeln und so weiter und gleichzeitig so ein bisschen so ein nasses Moos, was bei einem Bacherl vorbei hast, das ist für mich die Rasse des Pinot Noirs, und da ist wirklich viel Potenzial dahinter. Und wir haben heuer schon wieder, wir haben jetzt im Verstetten einen halben Hektar Pinot Noir schon stehen. Also das ist sicher ein Zukunftsprojekt. Und das Schöne beim Pinot Noir ist einfach, dass man sich mit der Wahl der richtigen Unterlage und mit der Wahl des richtigen Klons, weil es halt einfach eine sehr umforschte Sorte ist, dass wir uns da halt einfach 8, 9, vielleicht sogar 10 Tage erschleichen können. Das heißt, nur durch die Wahl der Wurzel und durch die Wahl des Klons, also welche Selektion das ist, wo sie herkommt, können wir uns 10 Tage rausholen oder 8 Tage rausholen. Das heißt, in einem heißen Herbst, diese 8 bis 10 Tage bedeuten in der finalen Reifephase, dass wir vielleicht, dreht sich das Wetter, 8, 9 kühle Nächte mehr haben. Und das bringt halt schon sehr viel Geschmack und sehr viel Struktur rein. Und das finde ich enorm spannend. Und ja.
Was mich jetzt interessiert hat, was für ein Klon hast?
Diesen 115er, diesen 777, den 828er, das sagt jetzt dir wenig oder...
Mir sagt es ja, gar nichts, ehrlich. Also ich habe auch ungefähr eine
Idee. Es sind viel Zollen.
Ja. Also man unterscheidet zwischen französischen Klonen, genau. Dann Spätburgunder-Klonen, aber auch moderne neuseeländische Klonen. Und
die haben Nummern.
Die haben Nummern und unter Winzern sind das so wie Code, so wie das 501er bei der Biodynamie. Da kennt sich ein jeder sofort aus und es weiß ein jeder sofort, um was es geht. Und das ist dann meistens immer so im Herbst nach der Lese, wenn du da sagst, du, wir pflanzen jetzt aus, halt die ersten Kollegen, dann rufst du mal an und fragst, hey, welche Klone schwörst du oder kann ich mir das einmal anschauen kommen nächstes Jahr? Also es ist immer so ein Projekt über 2 Jahre und dann hast du auch immer 1, 2 alte Rebschulisten, die du immer anrufst, die sich noch intensiv mit dem Ganzen beschäftigt haben, die noch selber selektioniert haben. Und das gibt halt einfach sehr viel Aufschluss. Und wir machen es oft so, dass wir auf einer Lage dann 2 verschiedene Klone nebeneinander stehen haben, einfach damit wir uns da ein bisschen spielen können und damit wir da einfach ein bisschen das Optimum rausholen können.
Ja. Aber die Grundaussage ist halt ein französischer Klon, oder?
Es ist ein Teil, es ist, wir haben jetzt 2/3 französische draufstehen und einmal den neuseeländischen Klon, weil das einfach, glaube ich, vom Fruchtbild habe ich bei ein paar Kollegen schon die Trauben gekostet in der Nähe und das hat, glaube ich, recht gut gepasst und bin schon sehr gespannt, was in 4, 5 Jahren da rauskommen wird.
Ja, sau cool.
Ja.
Na, ich freue mich auch schon.
Und ich glaube, nächstes Jahr müssen wir dann noch einen Podcast machen zu dem neuen Projekt, von dem du jetzt, und das ist genau richtig, noch nicht so viel verraten hast. Das machen wir dann nächstes Jahr.
Schauen wir mal, und was sagt Laurent rauskommt. Das passt ja zu meinem Namen, das kann ich ja gar nicht machen.
Stimmt, natürlich, richtig. Die Herren, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, bisher in keinem unserer Podcasts so konzentriert viel gelernt. Ich glaube, da wird sich wirklich die ein oder andere Folge noch anbieten. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich kann immer wieder nur sagen, durchs Lernen macht das Trinken umso viel mehr Spaß und man merkt immer mehr, was ist genau, was für Liebe vom Winzer, was für ein Wissen vom Winzer steckt dann auch in der Flasche und bei mir dann später im Glas. Also vielen, vielen Dank dafür. Aufgrund der Zeit würde ich jetzt sagen, wir müssen langsam aufhören, uns bedanken fürs Zuhören bei der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr fandet das alle genauso spannend wie ich, also wirklich. Und in der Zwischenzeit, Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Bis zum nächsten Mal.
Und denkt an Rotgipfel und Zierfandler, alle Sommeliers in die Weinbegleitung. Das sind österreichische Sorten und in Zukunft auch St. Laurent. Ich liebe auch St. Laurent und auch das ist eine Rebsorte, die perfekt ist. Alles Liebe. Lieber Lorenz, danke für alles und ich freue mich schon, wenn wir uns wieder sehen.
Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bald bei einem gemeinsamen Glas. Dankeschön.
Gerne und auch bei euch im Heurigen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Bis dann.
Alles Liebe.
Tschüss.